Wir sehen jetzt das Thema da drüben angeschrieben und ich hoffe, dass nicht zu viele das schon sich von dem Gemeindebauseminar in Tiflis angehört haben. Wenn es doch so sein sollte, kann ich euch trösten, es kommt einiges dazu. Und vor allem, ich hätte auch den Wunsch zum Herrn, dass nachdem ihr das gehört habe, was ich euch sage, meine Bitte zum Herrn, dass das auch durchkommt, was er will heute, dass dann der eine oder andere vielleicht sagt, oh, da habe ich ja schon eine ganze Menge Erfahrungen gemacht und vielleicht dann vorgeht, das Mikro nimmt und sagt, ja, ich habe da noch was dazu zu sagen oder, je nachdem, wie lange ich brauche, auch noch die Möglichkeit wäre, die eine oder andere Frage dazu zu stellen, falls ich mich irgendwo missverständlich ausgedrückt habe oder irgendeine Ergänzung sinnvoll erscheint. Okay. Also die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes für eine bestimmte Situation? Damit ist nicht gemeint, dass ich sage, Herr, zeig mir bitte mal ganz deutlich, ob ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen soll. Das nicht. Sondern es geht darum, Situationen, die an mich herantreten, wo Entscheidungen zu treffen sind, die ziemliche Tragweite haben für mich selber, für meine Familie, innerhalb der Gemeinde, dass ich da ein Konzept habe, wie ich rangehe. Beispiel. Jemand kommt auf mich zu und macht mir einen Vorschlag, dass ich innerhalb meines Betriebes, in dem ich arbeite, eine andere Position einnehmen soll, was für mich erkennbarerweise ziemlich viele Veränderungen bringen würde, auf verschiedenen Ebenen. Was mache ich dann zuerst? Ich will dann darauf eingehen. Das Zweite, ein Glaubensbruder kommt zu uns und sagt, horcht mal, ich habe hier ein Angebot bekommen für eine neue Arbeitsstelle. Könnt ihr nicht mal mit mir beten, dass ich weiß, was Gott will? Wir fragen zurück, hast du eigentlich selbst schon Gott gefragt? Hat er nicht. Wir beten trotzdem mit ihm, verweisen ihn aber darauf, dass es unbedingt nötig ist, dass er selber in seiner Beziehung mit dem Herrn, die er hat, die Möglichkeit nutzt, ihn auch in aller Ruhe allein zu fragen. Soweit. Das, was ich jetzt sagen möchte, ist eingebunden in einen Vergleich, den wir bringen wollen, und zwar Vergleich mit einem Schiff, was auf dem Weg zu einer Hafeneinfahrt sich befindet. Bevor ich auf ein Bild eingehe, was ihr dann gleich sehen werdet, möchte ich aber eine Bibelstelle vorlesen, die eigentlich über dem allen steht. Weil es geht hier nicht darum, ein System, eine Theorie, irgendeinen Trick zu vermitteln, wie ich dahinter komme, was Gott will, sondern das Allerwichtigste ist, und ich lese jetzt Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder Denkens, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und Wohlgefällige ist, was der Wille Gottes für euch ist. Verschiedene Übersetzungen drücken es geringfügig anders aus, aber das Prinzip ist klar. Das Ziel ist, dass ich in allen meinen Lebenssituationen lerne, die Gedanken Gottes zu denken. Das haben wir ja auch vorige Woche schon gehört. Das Entlastende ist aber, dass Gott uns damit nicht beauflagt und sagt, nur mach mal, sondern eine wunderbare Verheißung dazu gegeben hat, die ich jetzt mal aus Psalm 32, Vers 8 und 9 vorlesen möchte. Ich, sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge auf dich richtend. Und jetzt kommt was Interessantes. Seid nicht wie Rosse oder Maultiere ohne Verstand, welchen man Zaum und Gebiss anlegen muss, da sie sonst nicht zu dir nahen. So ist meine Übersetzung. Aber der Sinn ist der, auf der einen Seite brauche ich die Ausrichtung auf den Herrn und auf der anderen Seite soll ich meinen Verstand gebrauchen. Und ich bin der Meinung, wenn Gott das so sagt, dann ist das auch so möglich und ist auch kein Widerspruch. Wir sind alle auf dem Weg, diese Sache aus Römer 12, Vers 2 für uns selber zu trainieren. Das ist ein Training. Und es kommt auch vor, dass wir Leute an die Seite gestellt bekommen, die wir darin trainieren können. Und in beiden Fällen kann das vielleicht eine Hilfe sein, was wir jetzt miteinander uns anschauen wollen. Bei allem ist, denke ich, das Wichtigste nicht das Prinzip, nach dem ich vorgehe, sondern dass ich in jeder Sache, bei allem, was ich tue und auf welchem Wege ich die Frage dem Herrn vorlege, immer weiß, ohne eine enge Beziehung zum Herrn funktioniert das alles nicht. Aber je enger ich dran bin am Herrn, desto sicherer ist mein richtiges Bibelverständnis, desto klarer höre ich auch die Stimme Gottes bis hinein in den Alltag. Und umso ausgeprägter ist auch mein Unterscheidungsvermögen zwischen eigenen Gedanken und den Gedanken, die Gott mir hineinlegt in meinen Verstand. Auch mein Unterscheidungsvermögen zwischen menschlichen Ratschlägen und Ratschlägen von Menschen, die aber von Gott kommen. Auch da brauche ich dieses Unterscheidungsvermögen und ich muss auch unterscheiden lernen zwischen dem wirklichen Frieden von Gott in meinem Herzen und einem guten Bauchgefühl. Ich hatte jetzt einen Kollegen, der sagt, ja, ich habe jetzt eine neue Arbeitsstelle und ich habe lang drum gebetet und ich habe jetzt richtig Frieden drüber. Dachte ich, möge es so sein. Manchmal, ich habe es jedenfalls schon erlebt, wird das Frieden genannt, was eigentlich nur ein gutes Gefühl ist, was man sich auf verschiedenen Wege besorgt hat. Ich will da nichts malig machen. Also was ich heute weitergeben will, ist nicht ein starres Schema, auch kein System, sondern eher als ein Geländer gedacht. Ich habe öfter auf dem Bau zu tun und da gibt es den Begriff der Absturzsicherung. Und da wird sehr viel Wert drauf gelegt von der BG, dass die immer gut installiert ist. Und da ist ja beim Fragen nach dem Willen Gottes manchmal auch Irritationen gibt, man sich manchmal auch verhören kann oder manchmal auch zwischen zwei Bibelstellen hin und her schwankt und nicht weiß, welche ist denn die richtige. Gehet hin in alle Welt und bleibe im Lande und nähre dich redlich. Was mache ich nur? Aber wenn ich da ein Werkzeug in der Hand habe, auf der Grundlage meiner Beziehung zum Herrn, und auf der Grundlage des Wortes Gottes ein Tool, mit dem ich da ein bisschen systematisch rangehen kann, das ist manchmal eine Bewahrung vor einem Absturz. Ja, aber zurück zu dem Schiff, was auf dem Weg in eine Hafeneinfahrt ist. Ich habe es versucht mal ein bisschen darzustellen. Das Schiff kommt jetzt an, gefahren, und sieht nicht, was wir auf dem Bild sehen, nämlich, dass es nur eine ganz schmale Durchfahrt gibt, um in diesen Hafen reinzukommen, ohne auf Sandbänke aufzulaufen. Und wir haben es ja vor kurzem erst gehört, was einem Schiff passieren kann, was auf eine Sandbank aufläuft. Das kann fatale Folgen haben. Hafen heißt hier in unserem Falle, ich komme dort an, wo Gott mich hinhaben will. Und da will ich ja auch hin, als Kind Gottes. Vor vielen Jahren hatte ich Freunde kennengelernt, die mir das Bild nämlich gegeben haben. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und die haben gesagt, es gibt verschiedene Stellen auf der Welt, Häfen, mit dieser Konstellation, da gibt es ein Hilfsmittel für die Schifffahrt, dass die Schiffe sicher in durch diese enge Stelle hindurchkommen. Und zwar 5 Positionslichter, die so angeordnet sind, dass wenn das Schiff jetzt vor dem Hafen, also vor der Küste in einem gewissen Abstand kreuzt, so lange, der Kapitän 5 Lichter sieht oder mehrere Lichter sieht, darf er nicht Richtung Hafen fahren, sondern er muss sehen, dass er sein Schiff in diese Position bringt, dass er eigentlich nur noch ein Licht sieht. Gut verstehbar. Und diese 5 Positionslichter sind in dem Bild, was ich weitergeben will, 5 verschiedene Kriterien dafür, auf welchem Wege ich in meiner Angelegenheit nach dem Willen Gottes fragen kann. Nehmen wir uns mal den Punkt 1 vor. Beinahe hätte ich noch was vergessen, ich habe es vorher schon mal betont. Mit dem Symbol will ich sehr deutlich machen, dass es unablässig ist, dass das alles durch die Leitung des Heiligen Geistes geschieht. Also wenn das jemand anwenden will, der keine wirkliche Beziehung zum Herrn hat, nicht wirklich erlebt hat, was es heißt, dass der Heilige Geist in sein Leben wirkt, dann sollte er das gar nicht erst probieren. Gut, so jetzt Punkt 1. Was lese ich im Wort Gottes zu diesem Thema? Ich lese einen Vers, der uns ermutigt, dass das, was da steht, richtig ist. Psalm 119, Vers 9 bis Vers 11. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, damit ich nicht auf Abwege gerate. Das ist ein Bekenntnis von David. Und wir wissen ja aus dem Leben von David, was für wunderbare Erfahrungen er damit gemacht hat, dass der Heilige Geist ihn geführt hat. Weiter noch, Psalm 119, Vers 14, eine andere Aussage. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Das heißt für mich, es kann passieren, dass Gott mir etwas sagt, was mir zunächst nicht angenehm ist. Da ich aber schon sehr oft mit dem Herrn Erfahrungen gemacht habe, dass wenn er mir etwas gesagt hat, das für mich gut ist, kann ich manchmal nach kurzen oder etwas längeren Überlegen auch mich über eine Wegweisung freuen, die mir zunächst nicht schmeckt. Ich freue mich über deine Mahnungen oder Wegweisungen wie über großen Reichtum. Jetzt mehr zu den positiven Erfahrungen, die ich mit der Leitung im Heiligen Geist mache. Und zwar Psalm 119, Vers 104 und 105. Das Rascheln sagt mir, ihr schlagt nach, das ist gut. Ihr prüft, ob alles stimmt. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich hatte vor kurzem mal wieder eine Situation, wo ich auch den Herrn gefragt habe, Herr, jetzt sag mir doch bitte mal, was ich hier machen soll. Ich habe keinen Plan. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Lies mein Wort. Erst war ich ein bisschen verärgert und da habe ich gesagt, okay, ja, das mache ich. Das waren keine 5 Minuten. Da bin ich bei dem Wort gelandet, was die Antwort des Herrn auf diese Sache war. Dein Wort macht mich klug. Sicher seid ihr im Recht, wenn ihr auch verlangt, dass ich Beispiel dafür aus dem Leben Jesu bringe. Ich nenne es jetzt nur, ich möchte den ganzen Abschnitt nicht lesen, weil ich davon ausgehe, dass ihr es alle kennt. Jesus hat gefastet 40 Tage, wird von Satan versucht, etwas zu tun, was nicht im Plan Gottes ist. Und was hat Jesus geantwortet? Dreimal die gleiche Antwort, zumindest an seine Antwort immer vorn angestellt, einen bestimmten Satz, wer weiß es. Danke, es steht geschrieben. Jesus, der Sohn Gottes, hat es für nötig gehalten, nicht irgendwas zu sagen, auch nicht irgendwas, was der Vater ihm so gesagt hat, sondern er hat sich auf das geschriebene Wort bezogen. Und nach dem dritten Mal hat es der Feind aufgegeben. Cool. Praktisch heißt das für mich, für uns, für euch alle, ich muss das Wort Gottes überhaupt erstmal kennen. Auswendig lernen ist eine gute Sache. Persönliche Zeit mit der Bibel zu haben, nicht nur gelegentlich, in der Bibel lesen und aber auch mit anderen darüber austauschen. Wie siehst du das? Wie wir es halt im Jobs machen oder auch sonst, irgendwo, wo die Gelegenheit dazu ist. Gottesdienst besuchen und alles unter der Frage betrachten, was sagt das Wort Gottes zu meiner Frage, die ich gerade im Moment an Gott habe. Ich werde dann noch am Schluss eine Tabelle einblenden, weil ich von mir selber ausgehe und ich denke, ich liege da nicht völlig falsch, dass Satan ein Räuber ist. Das heißt, wenn Gottes gutes Saatgut ausgestreut war, was für mich nutzbringend ist, versucht er mir das wieder zu rauben. Mir passiert es, so schlecht seid ihr garantiert nicht wie ich, aber mir passiert es, ich schreibe mir am Tag in der stillen Zeit auf, morgen musst du das und das machen. Am nächsten Morgen in der stillen Zeit ist das völlig vergessen. Ich lese noch, kann doch nicht sein. Wie gesagt, ganz so schlimm ist bei euch bestimmt nicht, aber es ist immer wieder so, wenn Gott etwas Gutes gibt, versucht Satan das zu nehmen. Deswegen ist es gut, sich das zu notieren. Sowohl das Für als auch das Wider aus dem Wort Gottes für meine Situation. Gehen wir zum nächsten Positionslicht. Ich habe es mal genannt, hörendes Gebet. Also nicht, Herr, jetzt mach mir aber bitte mal klar, was ich machen soll, Amen, und ich gehe auf Arbeit. Sondern wirklich, und jetzt sage ich ein Wort dazu, Jeremia 29, Vers 13. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und noch Jesaja 58, das ganze Kapitel eigentlich, aber besonders der Vers 2, das sagt Gott durch den Propheten Jesaja über das Volk Gottes: Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Im gesamten Kapitel ist dann aufgelistet, was Gott als Hindernis dafür sieht, dass das Suchen des Volkes nach seinem Willen erfolgreich ist. Könnt ihr zu Hause lesen, will ich jetzt nicht alles lesen. Ich nenne nur einige Stichpunkte, die ich auch gerne mit Bibelstellen belegen möchte, die aber aus diesem Kapitel Jesaja 58 stammen. Nämlich, wenn ich nach dem Willen Gottes frage und selbst in meinem Leben Schuld dulde, wie soll Gott da durchdringen zu mir? 1. Johannes 1, Vers 9 ist der Ausweg. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da ist klarer Himmel wieder über mir. Ich kann auch hören dann. Oder ich bin an anderen schuldig geworden. Ich erzähle euch nichts Neues. Aber es ist wichtig, das auch in dem Zusammenhang zu betonen. ich bin an anderen schuldig geworden und gehe hin und bitte sie um Verzeihung. Habe ich erst gestern wieder erlebt. Das musste in dem Fall per E-Mail gehen. Und eine freudige und erlösende und befreiende E-Mail kam zurück. Die Sache mit dem Zachäus. Lukas 19, Vers 8. Nachdem Jesus ihm begegnet war, in Klammer, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Das hat durchgehauen im Leben des Zachäus. Und für uns schafft es Freiheit, wenn wir Dinge gegenüber anderen bereinigen. Und noch etwas ganz Wichtiges, es kommt ja auch vor, dass mir jemand anders Unrecht tut und das vielleicht nicht mal realisiert. Muss ich jetzt warten, bis es realisiert? Ich lese, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Matthäus 6, Vers 15. Hier steht nichts davon, dass die anderen erst gekrochen kommen müssen. Ich muss das mit dem Herrn klären. Ich gehe auch nicht hin und sage, du Lumich, was du mir angetan hast, ich vergeb das. Ich kläre es mit dem Herrn und damit habe ich wieder freie Luft, um seine Stimme hören zu können. Ich habe dieses Gebet, den zweiten Punkt in drei Unterpunkte geteilt. Das eine ist das persönliche Gebet, also wenn ich ins Kämmerlein gehe und bete, wie Jesus gesagt hat, als Punkt 2, hören das Gebet gemeinsam. Das, was wir gerade auch gemacht haben, ich denke jedenfalls, dass als ihr für die Ältesten in Gruppen gebetet habt, nicht nur dem Herrn gesagt habt, was er tun soll, sondern es wäre auch mal interessant zu hören, was der Herr euch in der Gebetsgruppe dazu gesagt hat, was er tun will. Vergessen wir manchmal. Aber wenn wir eine Frage an den Herrn haben, vergessen wir es, glaube ich, nicht. Wenn zwei oder unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn ich mit zwei oder dreien zusammen bin, die das Anliegen mit mir teilen, zu erfahren, was der Herr in der bestimmten Situation von mir will, dann gilt diese Verheißung genau auch dafür. Ist eigentlich toll. Bloß, dann müssen wir ihm die Zeit lassen, dass er antwortet. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Nicht der nächste Punkt, Hauptpunkt, sondern ein dritter Unterpunkt zu dem Thema, etwas speziell. Und zwar, wir haben es vorhin gerade vor dem Gottesdienst auch miteinander praktiziert, wenn wir für den Gottesdienst beten, ist auch immer meistens eine Zeit dabei, wo wir gemeinsam in Sprachen beten. 1. Korinther 14, Vers 2 und Vers 4. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und dazu noch aus Judas 1, Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Und viele Ausleger sind sich einig, beten im Heiligen Geist ist beten in Sprachen. Und folgende Überlegung. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Sprachorgan zu benutzen, ohne dass unser Verstand daran beteiligt sein muss, macht uns das insgesamt durchlässiger für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir können damit rechnen, dass auf alle Fälle, wenn es einzelnes Sprachengebet ist, darauf eine Auslegung kommt und eine Erfahrung, die wir selbst sehr oft machen und die aber viele geistliche Leiter bestätigt haben, dass das Sprachengebet sowohl im persönlichen Gebrauch als auch in der Gruppe eine Art Katalysator dafür ist, dass auch prophetische Worte schneller und konkreter kommen. Das heißt, man ist als Gruppe zusammen, man hat das Anliegen, man betet, man sagt dem Herrn, was da ansteht, das weiß der Herr eigentlich schon, braucht man nicht lange ausführen, aber dann beten wir eine Zeit in Sprachen. Und dann muss man manchmal ermutigen, weil der eine oder andere denkt, naja, was ich jetzt als Gedanke habe, das passt überhaupt nicht her, das trotzdem auszusprechen. Weil, wenn ich jetzt meine Tabelle, die ihr dann haben werdet, sehe, dann gibt es den Punkt Gebet. Und dann schreibe ich in die Grauzone zwischen positiv und negativ einfach mal dieses Wort mit rein, was da gekommen ist, mit dem ich im Moment vielleicht noch nichts anzufangen weiß. Aber dann sammle ich und dann kommt das und jenes noch hinzu und auf einmal ergibt sich auch da ein Bild. Mehrfach erlebt. Nur zu empfehlen. Und ich erinnere an das, was François Botes beim letzten Mal sagte und auch was Michael Kimuli hier gesagt hat, in Bezug auf die Bedeutung des gemeinsamen Sprachengebetes. Gut. Soweit. Jetzt kommt der richtige Punkt 3. Das ist so ein Ding. Das schwankt hin und her. Umstände und Gegebenheiten. Also junge Leute, die auf Brautschau sind, sagen, Herr, wenn jetzt ich, also der junge Mann sagt, wenn ich jetzt das Mädel nächstes Mal im Gottesdienst sehe und neben ihm zu sitzen komme, dann sehe ich daraus dein Zeichen dafür, dass sie für mich bestimmt ist. Ich würde ein bisschen genauer darauf eingehen. In Prediger 9, Vers 11 steht Folgendes. Und wiederum sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst erlangen, sondern dass alles auf Zeit und Umstände ankommt. Lohnt sich mal drüber nachzudenken, steht aber in der Bibel. Also Umständen, Gegebenheiten für eine bestimmte Situation wird eine gewisse Bedeutung beigemessen. Oder in 1. Samuel 20, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, das ist eine lange Begebenheit, die vielleicht der eine oder andere schon gelesen hat. David war bei Saul in Ungnade gefallen. Saul trachtete ihm nach dem Leben und David war verunsichert, kann ich mich überhaupt wieder an den Königshof bewegen? Und da hat er seinen Freund Jonathan gebeten, das zu erforschen. Und sie haben dann so ein Ding ausgemacht mit Zeichen, Pfeilschießen und so weiter, woran David erkennen konnte, die Umstände sind jetzt so, dass wenn ich an den Königshof gehe, wird er mich umbringen und ist dann geflohen. Also er hat geprüft, wie ist die Situation. Und das dürfen und das sollen wir auch. Wie prüfe ich? Ich soll ruhig auch alle Möglichkeiten und Varianten, die mit meiner Entscheidung zusammenhängen und auch die Folgen davon mal durchspielen, gedanklich. Vielleicht auch mit in meine Tabelle eintragen. Was könnte passieren, wenn? Oder was ist, welcher Fakt ist jetzt hierzu schon vorhanden? Ich muss den Herrn bitten, das ist durchaus, denke ich, erlaubt, dass er auch bestimmte Dinge zerschlägt, wenn sie nicht sein Wille sind. Das kann man manchmal machen. Immer unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, ich versuche schon klar zuzuordnen, welche der Umstände, die jetzt anstehen, sind für die Entscheidung, die ich zu treffen habe, welche sprechen dagegen. Also ich sortiere. Gut, soweit. Es gäbe sicher noch viel dazu zu sagen. Gehen wir zum Punkt 4. Ich sollte Ratgeber hören. Ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich möchte gern euch ein paar Bibelworte vorlesen, die dazu so markant sind, dass man sich eigentlich nicht dran vorbeimogeln kann. Und zwar Sprüche 15, Vers 22. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Da gibt es das menschliche Sprichwort, wer viel Rat hört, geht viel irre. Ne? Steht im krassen Widerspruch zu diesem Bibelwort. Wir sollen ja auch kein Bibelwort isolieren. Ich denke aber schon, dass es ausreicht, diese Sache ernst zu nehmen und zu überlegen, welche Leute frage ich um Rat. Natürlich zuerst Leute, von denen ich weiß, die sind es gewohnt, nach dem Willen Gottes zu fragen, und sagen wir nicht einfach nur ihre Ideen. Das Zweite, wenn es um sehr diskrete Dinge geht, ich suche mir natürlich Leute raus, wo ich auch das Vertrauen habe, dass es dann nicht die Runde macht. Und etwas ganz Wichtiges ist, und das ist für mich manchmal auch wieder neu ein Lernprozess, festzustellen, Gott hat mir meinen Ehepartner gegeben als Gegenüber. Das heißt, ich habe eine Idee, bin von der Idee so begeistert, dass ich denke, das mache ich. Und dann sagt der Ehepartner, fraglich. Ich weiß nicht, wer das kennt, dass man dann natürlich manchmal versucht, das auszublenden, ist aber keine gute Idee. Und ich habe schon erlebt, dass ich mit meiner Idee durchbrechen wollte. Meine Frau hat gesagt, kann ich nicht so sehen. Und ich habe protestiert und habe gesagt, doch, das ist so. Und dann kam mir zum Glück noch die Idee, mal zu fragen, was der Herr sagt. Wisst ihr, was der Herr gesagt hat? Deine Frau hat recht. Kann aber auch umgedreht sein, ne? Etwas, was wir vielleicht nicht sofort im Blick haben, ist, es kann auch passieren, dass Gott durch Nichtchristen zu uns redet. Ich habe mehrere Stellen im Jeremia gefunden. Eine davon lese ich vor. Jeremia 43, Vers 10 sagt Gott durch den Jeremia, dem König Hiskia, und sage zu ihnen, so spricht Jahwe, der Herrscherin, der Gott Israels, siehe, ich sende hin und hole meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und setze seinen Thron auf diese Steine, die ich vergraben habe, und er wird seinen Prachtteppich über ihnen ausbreiten. Also Gott sagt hier, bitte korrigiert mich, dass er den Ungläubigen, den heidnischen Nebukadnezar, als seinen Knecht betrachtet. Das heißt, dass er ihm eine Funktion übertragen hat für sein Volk. Also schmeißt mal nicht so schnell einen Rat eines Nichtchristen weg. Nehmt ihn einfach mal mit auf in eure Liste und legt es dem Herrn vor. Eine Sache, die muss ich euch unbedingt noch sagen, die hat mich begeistert. Eine Geschichte, die ihr alle kennt, die hier mehrfach schon erwähnt worden ist, vom König Josaphat, der vor einer schwierigen militärischen Operation steht. Ihr kennt die Sache. Ein viel zu großes Heer kommt auf das Volk zu, es wird ihm angekündigt. Er ruft zur Buße auf und Gott schickt einen Propheten, und dieser Prophet macht eine wunderbare Ansage. Und zwar sagt er, merkt auf, 2. Chronik 20, Vers 15 bis 17, merkt auf ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten, noch vor diesem großen Haufen verzagen, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf die Steige Zitz heran und ihr werdet sie antreffen und am Ende des Tales vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, da selbst zu streiten, also zu kämpfen. Tretet vor nur hin und bleibt stehen und seht das Heil des Herrn, mit welchem er euch hilft. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht aus gegen sie, der Herr ist mit euch. Könnt ihr mal sagen, prima, das machen wir. War aber nicht ganz so einfach, weil Gott hatte die Verheißung gegeben, ohne eine nähere Anweisung, wie sie vorgehen soll. Und jetzt komme ich auf den Punkt Ratgeber. Hatte ich bisher immer überlesen. Nämlich, im Vers 20 steht dann, und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen nach der Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, er hat glaubensvoll sich auf das eingelassen, was der Prophet gesagt hatte, von Gott gehört hatte. Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und jetzt kommt's. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die Gerüsteten hin, um zu singen, dank dem Herrn, denn seine Güte währt ewiglich. Also ich habe mir versucht, das vorzustellen. Josaphat als Heerführer stellt sich hin und sagt, Gott hat die Verheißung gegeben, dass wir das jetzt ihm vertrauen sollen, dass er siegt. Aber wie machen wir das jetzt? Normal vom Militärischen her ist es üblich, dass eine bestimmte Art von Waffengattung vorn dran steht. Ich lege es euch als Volk jetzt vor, wie denkt ihr drüber? Und ich spinne jetzt mal, ob es so war, weiß ich nicht. Da hat vielleicht einer gesagt, also mir fällt ein, wie das bei Jericho war. Wenn das jetzt eine Idee von Gott war, ich würde sagen, nicht Lobpreismusik im Hintergrund, sondern die Lobpreiser vorne ran. Und die anderen sagen, das ist eine gute Idee. Und Josaphat sagt, das ist von Gott, das machen wir so. Und somit wird aus, wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich das jetzt ein bisschen konstruiert habe, aber irgendwo muss es ja geschehen sein, wenn hier steht, er beriet sich mit dem Volk. Er hat keine alleinherrschaftliche Entscheidung getroffen, obwohl er es hätte tun können. Und daraus ist Segen geworden. Was dann geworden ist, könnt ihr nachlesen oder ihr wisst es noch. Der Herr gibt eine wunderbare Verheißung und sagt, also nicht im Detail, was sie tun sollen, aber sie beraten miteinander. Jetzt erwähne ich nur kurz, ich glaube, sonst wird es zu lang. Ihr seid natürlich im Recht auch zu fragen, was im Neuen Testament dazu steht. Ratgeber, zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, Vers 1 bis 5, da waren Probleme entstanden. Unter der extrem schnell wachsenden Gemeinde gab es Stunk, weil die nichtjüdischen Witwen bei der Sozialversorgung vernachlässigt wurden. Daraufhin berufen die Apostel die Gemeinde ein, erklären ihnen, wir können jetzt nicht auch das noch übernehmen, wir brauchen Leute, die das tun. Man berät miteinander, er schlägt etwas vor, die Einzelnen haben nichts einzuwenden, sondern sie finden das richtig gut, dass es 7 Leute geben soll, die speziell dafür eine Berufung bekommen. Und dann kommt ein Satz, da steht, es gefiel der Menge und sie wählten aus und jetzt sind die Namen genannt. Und dann im Vers 7, und das Wort Gottes nahm zu und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr zu Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Das ist, als wenn ein Sperrschieber aufgemacht worden ist. Der Frust war beseitigt. Man hat miteinander beraten, eine Entscheidung getroffen und das Wort Gottes mehrte sich und die Gemeinde wuchs und platzte aus allen Nähten. Eine zweite Sache, da geht es um theologische Probleme, Apostelgeschichte 15, will ich jetzt auch nur erwähnen, nur benennen, könnt es euch aufschreiben. Ich habe auch übrigens ein paar Exemplare mit von dem, was ich euch jetzt erzähle. Wer es gerne sich mitnehmen will, kann dann herkommen. Es gibt Streit darum, müssen sich Heidenchristen beschneiden lassen, was Gott ja den Juden befohlen hatte. Oder ist Ihre Beziehung zu Gott auch so in Ordnung, wenn Sie sich nicht beschneiden lassen? Das gab richtig Stunk. Und sie kommen zusammen, die Apostel, die Gemeinde, sie reden miteinander. Der Barnabas berichtet von ihren Erfahrungen, wie der Heilige Geist selbst auf Leute fällt, die noch nicht einmal ihre Sünden bekannt hatten, das haben sie hinterher gemacht und so weiter. Und dann wird ein Vorschlag gemacht, der aus dem Gespräch entsteht, wo ein paar wichtige Kriterien genannt werden, was alle Christen als Minimum bewahren sollten und was also eine Vorgabe sein sollte. Und er steht und sie hörten zu und es gefiel ihnen. Daraufhin wird ein Schreiben aufgesetzt und da steht, so hat es uns, die wir einmütig versammelt waren, gefallen. Und jetzt kommt der Text, was sie da aufschreiben. Und dann geht der Brief raus und dann steht im Vers ganz am Ende, 15 glaube ich, und sie freuten sich über den Trost. Da war im gemeinsamen Beraten und Fragen vom Herrn ein Trost gekommen. Die Heidenchristen brauchen sich nicht beschneiden lassen. Und da war Frieden da. Und die Gemeinde konnte weiter wachsen. Okay, zur fünften Positionsbeleuchtung. Nochmal ein bisschen ein heißes Thema. Ich habe es vorhin schon angedeutet. In einer Angelegenheit Frieden haben. Mein Beispiel von meinem Kollegen wollte ich ausdrücken, dass man sich auch vertun kann mit dem Frieden. Ich habe es mehrfach schon gehört, dass ich habe da Frieden, komm mir nicht zu nahe. Das habe ich jetzt so entschieden. Das kann ein Ausdruck von Beratungsresistenz sein oder auch von mangelndem wirklichen Hören auf den Herrn, dass man das nur vorschiebt. Aber es gibt daneben im Wort Gottes tatsächlich, und da will ich euch einfach wieder was Schönes vorlesen, Psalm 29, Vers 11, der Herr wird seinem Volk Kraft geben, der Herr wird sein Volk mit Frieden segnen. Das ist der erklärte Wille Gottes. Das will er. Und wenn wir ernsthaft nach seinem Willen fragen, dann muss das Ergebnis dort hinein münden, dass wir in unserem Herzen echten Frieden haben. Vielleicht noch Psalm 119, Vers 165. Ich habe noch ein paar mehr Verse, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Absturzsicherung. Wenn ich die Punkte durchgegangen bin und kriege dann wirklich von Gott Frieden in mein Herz, dann kann nicht so schnell mich jemand aus der Bahn werfen. Außer, und das ist jetzt wieder der Punkt, warum ich es mir aufschreiben sollte, ich habe die Entscheidung getroffen, ich gehe die neue Richtung, so wie sie der Herr mir gezeigt hat, und nach einem Jahr kommt ein Ereignis, was mich droht, aus der Bahn zu werfen. Da geht irgendwas schief. Ich sage, Herr, habe ich mich damals verhört? Und dann nehme ich mir meine Liste her und schaue rein, all diese wunderbaren Verheißungen und Wegweisungen, die er gegeben hat, und ich kriege wieder neuen Frieden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch Gutes getan hat, indem er dich in dieser Situation dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Und das ist dein Platz. Eine Sache noch aus dem 2. Korintherbrief. Kapitel 13, Vers 11. Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit uns sein. Der Charakter Gottes ist Liebe und Frieden. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn wir nicht beratungsresistent sind, wenn wir Einigkeit im Geist als etwas absolut Wichtiges ansehen und dem Feind keine Chance geben, mit Zwiespalt und Zwietracht irgendwas unter uns zu zerstören, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Und das wirkt sich auf unser Herz aus. Noch eine Sache, die mir wichtig ist, dazu zu sagen. Ich glaube, es gibt niemand unter uns, der nicht gerne hätte, dass, wenn er eine Frage an Gott hat, dass er auch zügig eine Antwort bekommt. Das klappt manchmal nicht. Und meine bisherige Erfahrung ist, der Herr antwortet immer rechtzeitig. Das heißt, Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Nicht da, wo ich denke, jetzt muss die Lösung her. An dem Schiff gesehen, solange ich die 5 Positionslichter nicht in einer Richtung habe, dann bleibe ich auf Rede liegen. Dann bleibe ich da, wo ich bin. Beziehungsweise, also fahr weiter, bis es dann wirklich nur noch ein Licht gibt. Und ein wichtiger anderer Punkt, ich muss davon ausgehen, dass der Herr für meine Angelegenheit einen Zeitplan hat, den ich aber zum Teil nicht kenne. Und im Psalm 31, Vers 15 steht, aber ich vertraue auf dich, o Herr, ich sage, du bist mein Gott, in deiner Hand steht meine Zeit. Also, wann das jetzt passiert, ob es passiert, ob ich mich von jemand verrückt machen lasse damit, dass er sagt, du musst das jetzt unbedingt jetzt entscheiden. In seiner Hand steht meine Zeit. Und dann wieder der Vers, den ich vorhin schon beim Wort Gottes genannt habe. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen auf dich richtend. Also Gott begleitet uns auf dieser Hin- und Her-Kurverei. Wir sind nicht allein. Ja, und jetzt ist das soweit, dass das Schiff weiterfährt und in die Position kommt, wo es feststellt, dass es dann diese 5 Lichter als ein Licht sieht. Und dann geht es weiter. Inzwischen kommen schon die Nächsten mit ihren Fragen. Und dann geht es wieder weiter, weil nämlich jetzt die Hafeneinfahrt, so wie sie beleuchtet ist, eindeutig erkennbar ist. Das hat er auch von weit hinten schon gesehen, das rote und das grüne Licht, was er ja aus den Häfen kennt. Aber wenn er da geradewegs drauf zugefahren wäre, wäre er auf eine Sandbank gelaufen. Und das ist ja der Plan Gottes mit uns, dass wir nicht auf Sandbank auflaufen. Und ihr kennt ja die Sache von Paulus, als der mit dem Schiff Richtung Rom auf eine Sandbank aufgelaufen ist, da war das lebensgefährlich. Und das wünschen wir uns ja nicht. Ich hatte mir aufgeschrieben, es könnte sein, es ist gut, das noch zu illustrieren mit Beispielen aus dem eigenen Leben. Als wir in Tiflis zusammen waren, hat Axel gesagt, ich hatte bestimmte Sachen genannt, zum Beispiel der Weg, wie ich meine Frau kennengelernt habe, der Weg, wie Gott es mir klar gemacht hat, dass ich mich taufen lassen soll und so. Es sagt Axel, erzähl mal das von deiner Taufe. Das erzähle ich euch heute nicht, sondern ich erzähle euch das, wie ich vor über 40 Jahren meine Frau kennengelernt habe. War interessant. Ach, vielleicht wollt ihr es gar nicht wissen. Ne? Ihr kriegt aber nicht alle Details. Ich hatte nämlich, wie das manchmal so ist, wenn man jung ist, eine Pleite erlebt und war äußerst vorsichtig und habe gesagt, du gehst jetzt nicht gleich in die nächste Pleite rein, möglichst gar nicht, und habe damals schon das gekannt, habe mir eine Liste genommen, kann man jetzt mal das nächste nehmen, habe drüber geschrieben, ist Gabi für mich die Richtige? Und dann zu den 5 Punkten: Wort Gottes, Gebet, Umstände, Ratgeber und habe ich Frieden, jeweils unter Gebet und dem, was ich gerade erzählt habe, mir meine Punkte aufgeschrieben. Dann habe ich ihr einen Brief geschrieben. Sie wohnte ziemlich weit weg von mir und ich habe gefragt, ob ich sie mal besuchen darf, nachdem ich wusste, der Herr hat zumindest nichts dagegen, dass ich sie mal besuche. Die Umstände, etwa zum Beispiel ihr Ja, waren noch nicht klar. Aber der Schritt, sie zu besuchen, das war mir erlaubt. Ich bin dahin gefahren und auf dem Weg dahin habe ich mein Motorrad festgefahren. Das heißt, ich hatte eigentlich vor, jemand anders zu besuchen und nur auf dem Rückweg mal bei ihr, oder auf dem Hinweg vielmehr, mal kurz ranzufahren und mal kurz zu reden. Da hatte ich gedacht, Umstände nicht gut. Was mache ich? Aber der Herr hat mir 2 Trabifahrer geschenkt, die mich dann mitgenommen haben, aber nicht mehr dahin, wo ich eigentlich wollte, sondern direkt zu Gabi, das lag nämlich auf der Strecke. Und ich wollte eigentlich bei dem anderen übernachten und dann, wie gesagt, nur kurz mit Gabi reden. Und irgendwie war das so, dass wir die Zeit des Wochenendes gebraucht haben, um miteinander zu reden. Und erstmal habe ich sie ganz schön geschockt, indem ich nämlich ihr meine Tabelle vorgelegt habe. Ja, sie hat es aber verkraftet, sie hat es überlebt. Sie hat mich auch nicht rausgeschmissen. Ich muss dazu sagen, sie ist ja damals auch schon genauso ein Gotteskind gewesen wie ich. Und wir haben dann die Zeit, die mehr war, als wenn ich die Panne nicht gehabt hätte, genutzt, um sehr intensiv die Umstände zu klären. Das heißt, wie sieht sie das eine oder andere? Und da war zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass wir festgestellt haben, es gibt absolute Übereinstimmung darin, dass sie sich für das, was sie mal mit dem Ehemann hat und ich, was ich mit der Ehefrau habe, gemeinsam ein offenes Haus wünschen, wo Menschen jederzeit kommen können. War mir ganz wichtig. Aber noch viele andere Dinge, wo wir Übereinstimmung festgestellt hatten, sodass ich dann zu Hause meine Tabelle ganz schön ergänzen konnte. Und soll ich mal was sagen? Das war im Herbst und wir konnten uns nicht so oft sehen. Im Februar bin ich schon mit den Mustern für die Verlobungsringe hin. Und im Juni haben wir geheiratet. Gott hatte einen Weg gemacht, wo wir merkten, das ist sein Weg. Und den wir auch beide nicht bereut haben. Aber, und jetzt komme ich noch dazu, es gab auch Zeiten, das ist bestimmt kein riesengroßes Ehegeheimnis, wo das der Feind mal versucht hat, in Frage zu stellen. Und wenn wir dann das nehmen konnten, was er damals uns mit auf den Weg gegeben hat, und ganz besonders ein persönliches Wort, dann hat der Herr uns wieder gemeinsam in die Spur gebracht. Und das ist was Wunderbares. Und das ist genau das, wo ich mit vollem Herzen sagen kann, deine Mahnungen bereiten mir Freude, Herr. Nicht immer vordergründig und nicht immer zuerst. Es gibt noch viel anderes zu erzählen, nicht nur meine Taufe, auch die Frage, als ich dann Rentner wurde, wie ich damit umgehe, arbeite ich weiter oder nicht, wieder dem Herrn vorgelegt. Wir haben auch jetzt wieder Dinge offen, wo wir noch vor der Küste kreuzen und noch nicht die Lichter alle in einer Richtung haben. Nicht so schlimm. Dann wird der Herr gemäß seiner Verheißung uns zur rechten Zeit zeigen, wenn es soweit ist. Und wir sollen auch unseren Verstand dabei gebrauchen. Eine lustige Sache wollte ich euch noch als Tiflis erzählen. Wir hatten ja diese Tabelle auch ausgedruckt. Ich hab auch ein paar mit in Deutsch, dort in Russisch. Und der Matthias Nagler hatte mir sehr geholfen, das zu übersetzen. Aber mir war beim Kopieren am Computer ein Fehler passiert. Da kam nämlich eine von den russisch sprechenden Frauen, nachdem ich das gesagt hatte, zu mir und sagte, kann das sein, dass das ein Versehen ist? Über den beiden Tabellen steht in Russisch, was spricht dafür? Und rechts auch, was spricht dafür? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist ein Versehen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und als ich so nochmal drüber nachdachte, über die eigentlich lustige Sache, habe ich gedacht, ja, es ist auch eine Versuchung, dass wir beide Tabellen mit der gleichen Überschrift versehen und das aussprechen, was dagegen, ausblenden, was dagegen spricht. Das kann mal passieren. Kenne ich zum Beispiel auch. Aber da ist wieder gut, ich habe Ratgeber, die dann zum Beispiel sagen, hör mal, hier belügst du dich selbst. Blendest du das jetzt aus, was eigentlich dagegen spricht? Gut, also soweit erstmal so viel dazu. Ich wollte jetzt einfach fragen, ihr habt es euch angehört, gibt es jetzt bei dem einen oder anderen von euch etwas, wo er sagt, ist mir jetzt nicht so klar, ob man das so sehen kann oder da müsste noch was ergänzt werden, dann wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr vorkommt oder wenn jemand von euch in der einen oder anderen Sache eine Erfahrung gemacht hat, wo zumindest bei einem der Punkte mal Gott ganz besonders deutlich geredet hat, woraufhin dann ihr es leichter hattet, eine Entscheidung zu treffen, dann wäre das gut, dass ihr das uns allen mitteilt. Weiß ich nicht, war es alles deutlich genug oder habt ihr keine Lust mehr? Okay, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe hier 10 Exemplare von dem als Mitschrift und wo auch gleich so eine Tabelle mit drin steckt. Wer sich eins mitnehmen will, kann es sich hier bei mir abholen. Und dann würde ich jetzt einfach noch beten, weil ich denke, dass wir die Ermutigung des Heiligen Geistes dazu brauchen, dieses Vertrauen zu haben, dass er tatsächlich uns führen will und niemals uns an irgendeiner Stelle abgesackt sehen möchte. Und das Vertrauen haben, dass egal wie erfahren wir im Hören auf die Stimme Gottes sind, wenn wir von Herzen seinen Willen tun wollen, er uns dann auch die nötigen Informationen zukommen lassen wird. Lieber Vater, ich danke dir für diese ermutigenden Worte aus der Bibel, wo wir wissen, es ist komplett die Wahrheit. Ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns redest und hab die herzliche Bitte, dann, dass wenn jetzt der eine oder andere für sich selbst oder für jemand Bekanntes angerührt ist von deinen Zusagen, dass das nicht wieder versagt, sondern dass wir uns auf dich einlassen. Dass wir es nicht sind wie Rosse und Maulesel, die mit Gewalt irgendwo hingezerrt werden müssen, sondern dass wir es lernen, diese ermutigende Erfahrung mehr und mehr zu machen, dass du deine Leute führst. Das bitte ich dich, Vater, im Namen Jesu. Amen.